Und jetzt möchte ich übergehen zu meinem Referat. Sie sehen hier noch einmal den Titel der Tagung. Und das ist mein Anteil sozusagen. Ich weiß, es ist jetzt nicht so einfach für die Hinteren, das zu lesen. Ich werde ja immer wieder das Zitat langsam vorlesen oder dann auch das kurz zusammenfassen, damit Sie das wirklich gut mitbekommen. Also mein Titel ist ja die Landsgemeinde als Fundament für die direkte Demokratie, das Beispiel des Kantons Glarus. Sie sehen hier meine Übersicht. Nach einer Einleitung komme ich zur Landsgemeinde allgemein, zum Begriff, und dann sage ich euch etwas zur Geschichte. Dann komme ich zum Kanton Glarus als Förderer der direkten Demokratie. Da werde ich genauer untersuchen Ursprünge der Landsgemeinde und die Entwicklung, dann die demokratischen und sozialen Errungenschaften, Impulse für die direkte Demokratie in der Schweiz. Und ich werde auch etwas sagen, Frau Landermann hat gesprochen zur Gemeindestrukturreform, da habe ich eine etwas andere Meinung, aber das ist ja gut so, dann können wir das nachher diskutieren. Es soll ja Gelegenheit geben nach den Referaten oder dann sicher am Schluss, dass es eine Schlussrunde gibt mit einer Diskussion. Am Schluss habe ich auch drei Thesen verfasst, die auch dem dann dienen sollen, dass wir das diskutieren können hier. Zu meiner Person, also ich bin promovierter Historiker und habe vor 7 Jahren das Forschungsinstitut Direkte Demokratie gegründet. Sie sehen die Webseite www.fidd.ch. Diese Webseite wurde, da hatte ich natürlich sehr Freude daran, wurde ausgewählt von der Schweizerischen Nationalbibliothek. Sie wird jetzt dort archiviert. Das heißt, jedes Jahr wird ein Update gemacht. Also man kann auch die Geschichte dann dieser Website nachvollziehen. Und meine Themen sind Theorie und Geschichte der schweizerischen direkten Demokratie, durchaus im internationalen Vergleich auch. Ich lanciere Forschungsprojekte, organisiere Arbeitstagungen, halte Vorträge und bin auch in der Beratung tätig. Diese wissenschaftlichen Konferenzen, grundsätzlich organisiere ich jedes Jahr eine solche Konferenz. Das ist jetzt die 6. in Elm. Die ersten 3, die standen im Rahmen der politischen Bewegungen in der Schweiz. Also was hatten diese politischen Bewegungen für einen Einfluss auf die direkte Demokratie? Und dann folgten Tagungen 4 und 5 und da befasste ich mich mit der Theorie der direkten Demokratie. Nun möchte ich mit Beginn Glarus den Fokus legen auf die kantonalen Entwicklungen. Es ist unglaublich spannend, wie in der Schweiz, in jedem Kanton, der Weg zur direkten Demokratie anders war. Also wir haben immer wieder natürlich einen Austausch, gegenseitiger Austausch. Ein Kanton ist dann Vorbild für den anderen. Das ist klar, aber es gibt doch eine spezielle Färbung jeweils. Der Weg ist anders und die Färbung dann der direktdemokratischen Instrumente ist anders. Und Sie sehen, ich werde im nächsten Jahr den Kanton Graubünden ins Zentrum stellen, am 2. Oktober, das Datum steht bereits fest, 2. Oktober 2021 werden wir in Ilanz sein, im Kanton Graubünden. Dann möchte ich den Kanton Graubünden genauer untersuchen. Also auch da sehr interessant, wie speziell der Weg in Graubünden war, wie wichtig der Kanton Graubünden war, durchaus vom 19. Jahrhundert schon, weil er hat von der Gemeindestruktur her vor allem, ist er sehr speziell. Ich mache jeweils Tagungsbände. Ich habe diese Tagungsbände jetzt online gestellt auf meine Webseite. Man kann sie dort also nachlesen, man kann auch einzelne Kapitel drucken etc. Ich habe sie auch noch in Buchform. Im hinteren Ecken befindet sich ein Büchertisch und ich habe alle Tagungsbände dort hingetan. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es den Referenten gesagt, wer auch ein Buch mitnehmen möchte, der kann es dort auch zeigen oder auch verkaufen. Wir haben jetzt niemanden, der bei diesem Tisch sitzt, aber vielleicht, dass Sie mir dann das Geld geben, Tipps gibt, oder doch? Elian Perre sitzt hier, genau, sitzt dort, genau. Das wäre natürlich, das ist natürlich sehr gut, dann können Sie ihr das Geld geben und es gibt jetzt schon ein zweites Werk, das nicht von mir ist. Also wir müssen dann schauen, dass wir das natürlich wieder aufteilen können, selbstverständlich. Ja, Sie sehen hier, das sind die ersten drei Tagungsbände, das sind eben diese politischen Bewegungen, zuerst zum Katholizismus und moderne Schweiz, dann zum Liberalismus, dann zum Frühsozialismus. Jetzt, das ist der vierte Tagungsband, ist wirklich druckfrisch. Vor einer Woche habe ich diese Tagungsbände erhalten, deshalb hat es jetzt auch noch mehr Exemplare auf dem Büchertisch. Und zwar fasst der Tagungsband die beiden Konferenzen 4 und 5 zusammen. Die Konferenz 4 war zum Naturrecht in Neuchâtel, Neuenburg, und die Konferenz 5 war zum Genossenschaftsprinzip in Escholzmatt im Kanton Luzern. Das heißt, Sie haben also hier jetzt auch wieder eine Gelegenheit, das nachzulesen. Ich möchte dazu noch etwas sagen. Ich lege Ihnen das sehr ans Herz, dass Sie diese Beiträge lesen. Ich denke, Sie sind ein wichtiger Beitrag an die Forschung der Schweizer Geschichtsschreibung. Also nicht nur meine Beiträge, es hat ja noch andere Autoren, die jeweils dann immer ihr Referat noch ausgebaut haben. Oder? Das heißt also, man hat das gemerkt bei jedem einzelnen Beitrag, wie viel Zeit dann der Autor nochmals investiert hat. Und man ist dann nicht zeitlich so eingeschränkt. Ich habe jetzt auch x-mal meinen Vortrag kürzen müssen, weil ich einfach gewusst habe, ja, ich möchte nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen als alle anderen, die heute Referenten sind. Also muss ich das kürzen. Aber ich werde sicher dann meinen Beitrag auch ausbauen für den nächsten Tagungsband. Und Sie können, wie gesagt, ja jetzt auch diese einzelnen Beiträge lesen auf meiner Webseite. Nun zur Landsgemeinde. Ich habe an den Anfang zwei Zitate gestellt. Das erste Zitat ist von Georg Thürer, dem bekannten Historiker. Zitat: Während nun die griechische Demokratie des Altertums dank der humanistischen Bildung und die atlantischen demokratischen Strömungen der Neuzeit infolge ihres Fortwirkens in der Gegenwart weltbekannt sind, wird weitherum im Abendlande beim Rückblick auf die Geschichte der Demokratie oft deren reinste Form beinahe übersehen, die alpine Landsgemeinde. Mag auch ihr Einfluss auf das politische Denken der Menschheit bescheiden gewesen sein, so darf nicht übersehen werden, dass mancher Lehre, welche die französische Revolution Europa als neuestes Heilmittel anpries, in der Stelle unserer Bergtäler seit Jahrhunderten nachgelebt wurde. Wir wollen zur Tatsache, dass die alten Landsgemeindeorte keine großen Staatsphilosophen und Soziologen aufwiesen, nicht das Schweigen der Historiker von heute fügen und würdigen daher erst die Leistung der alten Landsgemeinden. Zitat Ende. Da würde jetzt schon viel zu differenzieren geben, etc., viel zu sagen, zu kommentieren, das mache ich jetzt nicht, weil Sie werden im Laufe dann meines Referates merken, dass ich dem natürlich zustimme, aber man muss es in gewissen Punkten differenzieren. Was ich sicher sagen kann, das Schweigen der Historiker von heute, also die Referenten, die dann nach mir kommen, für die gilt das also wirklich nicht, weil die haben sich wirklich befasst mit der Landsgemeinde, die haben wirklich auch Artikel, Bücher publiziert dazu. Aber ich fand doch von einem Historiker jetzt hier, ist ein gewichtiges Wort. Das zweite Zitat stammt von Zaccaria Giacometti, dem bekannten Juristen, Er hat ein Buch verfasst, das Staatsrecht der schweizerischen Kantone, und fügt dann am Schluss einen historischen Teil noch an. Die historischen Wurzeln des kantonalen Staatsrechts. Giacometti sagt, Zitat, Bund und Kantone sind Hüter einer grossen, ja unsterblichen Staatsidee, die von jeher die Gemüter bewegt hat. Sie nehmen insofern, wenn eine historische Parallele gestattet ist, eine analoge Stellung in der modernen Welt wie die griechische Polis in der Antike ein. Darum gilt es für die Schweiz, ihrer besonderen politischen Individualität bei aller Aufgeschlossenheit gegenüber neuen geistigen Strömungen, für die sie stets ein guter Boden war, die Treue zu halten. Mit der Preisgabe der individuellen und politischen Freiheit würde die Schweiz auch ihren inneren Sinn verlieren. Den stärksten Wall dagegen bilden aber lebenskräftige kantonale Gemeinwesen. Zitat Ende. Zu den lebenskräftigen kantonalen Gemeinwesen zählte Giacometti auch die Landsgemeindekantone. Er nannte sie bezeichnenderweise genossenschaftliche Demokratien. Ich wollte mit diesen beiden Zitaten beginnen, ein Historiker, ein Jurist, um auch zu versuchen, die Landsgemeinde historisch zu verorten. Also Geschichte der Demokratie, wo gehört da die Landsgemeinde hin? Zum Forschungsstand. Ich konnte nicht alle Artikel über die Landsgemeinden der Schweiz anfügen, da gibt es relativ viele. Aber ich wollte einfach jetzt hier nochmals Georg Thürer würdigen, weil er hat wirklich als Historiker sich immer wieder zu den Landgemeinden geäußert. Auch Louis Carlen, ein sehr verehrter Kollege von mir, er wurde letztes Jahr 90, ist ein Walliser Jurist, hat immer wieder, Sie werden nachher auch ein Zitat hören von ihm, hat auch immer wieder sich geäußert zu den Landsgemeinden. Es gibt bisher eigentlich nur zwei umfangreichere Monographien. Eine Monographie ist ein Buch, das sich speziell einem Thema widmet, hier den schweizerischen Landsgemeinden. Es gibt eigentlich hier nur zwei. Und Johann Jakob Blumer, bezeichnenderweise ein Glarner, ein sehr bedeutender Glarner, war dann auch im Bundesgericht tätig und hatte andere politische Ämter inne, war auch Ständerat des Kantons Glarus. Er hat eine Staats- und Rechtsgeschichte der schweizerischen Demokratien oder der Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus, Zug und Appenzell geschrieben, und zwar in drei Bänden. Und Sie sehen schon, Staats- und Rechtsgeschichte der schweizerischen Demokratien und dann folgen eben die Landsgemeindeorte. Er zitiert in diesen Bänden auch sehr viel, es ist sehr interessant, es ist aber 170 Jahre her. Es gab natürlich jetzt weitere Forschungen. Heinrich Riffel, ebenfalls ein Jurist, hat 1904 die schweizerischen Landsgemeinden geschrieben. Leider starb dann Heinrich Riffel sehr bald nach dieser Veröffentlichung. Ich denke, er hätte wahrscheinlich weiter geforscht, aber das ist jetzt also auch über 100 Jahre her. Und ich möchte das nicht jetzt unter den Tisch kehren. Es gab natürlich zahlreiche Einzeluntersuchungen. Wir werden dann auch Beispiele noch heute hören von einzelnen Referenten, aber ich finde doch, den Forschungsstand, man müsste das doch noch ausweiten. Oder wieso gibt es nicht nochmals oder wieder jetzt für die heutige Zeit eine Monographie, die eben diese Landsgemeinden, die Geschichte der Landsgemeinden aufarbeitet? Zum Begriff der Landsgemeinde. Ich möchte beginnen mit einem Zitat von Louis Carlen. Eine Begriffsdefinition, ich habe ihn ja erwähnt vorhin, Zitat, die Landgemeinde ist die verfassungsmäßige, unter feierlichem Zeremoniell abgehaltene Versammlung der stimmfähigen männlichen Bewohner in den Länderorten. Zitat Ende. Ist mal so jetzt als Begriffsdefinition. Gut, was ist jetzt mit diesen Länderorten gemeint? Die alte Eidgenossenschaft, 1291 bis 1798, da war Glarus eben Teil der Länderort, also nebst Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden, Appenzell und Zug. Und alle diese Länderorte hatten eine sogenannte Landsgemeindeverfassung. Interessant auch hier, die Ausgestaltung war unterschiedlich. Es hat also nicht mal ein Länderort begonnen und dann haben die anderen das kopiert. Es ist eben auch wieder diese kantonale Ausgestaltung da. Ab 1500 erst taucht der Begriff der Landsgemeinde auf. Gemeint ist die oberste Behörde der Länderorte. Vorher, wenn man die Quellen konsultiert, heißt es die Gemeinde der Leute des Tals. Das ist dann später Landsgemeinde. Interessant ist, dass im 16. Jahrhundert auch der Begriff der reinen Demokratie auftaucht. Unter anderem braucht der bedeutende französische Staatsphilosoph Jean Bodin den Begriff der reinen Demokratie und er braucht eben auch diesen Begriff für alle Länderorte. Übrigens auch für den Kanton Graubünden. Beim Kanton Graubünden sagt er, das ist noch eine direktere Demokratie. Also ja, er führt das natürlich dann genauer aus. Alle Länderorte liegen im Alpen- und Voralpengebiet und besitzen Gemeinmarken. Das ist etwas Wichtiges. Das sind kollektive Ländereien. Das sind vor allem Wälder, Almenden und Alpweiden. Diese Ländereien, die werden vom Land insgesamt verwaltet und genutzt und gehören meistens kleineren Nutzungsgenossenschaften, wie Gemeinden oder wie man dann im Kanton Glarus sagte, Tagwen. Georg Thürer sagte, die Natur erzog zur Gemeinschaft. Es gibt Historiker, die das irgendwie Fantasien nennen, Genossenschaften etc. Ich meine, wenn man die Quellen kennt, es wird klar, es gab damals Genossenschaften und sie waren ein wichtiger Ausgangspunkt für weitere demokratische Schritte. Die genossenschaftliche Nutzung der Gemeinmark, das war eben eine wichtige Voraussetzung für das politische Bewusstsein der Landleute. So entstand, so würde ich das interpretieren, die gemeindlich-genossenschaftliche Bürgergesellschaft in der Schweiz. Und in diesem Zusammenhang steht auch die Bedeutung der Gemeinden, auch der Landsgemeinde natürlich. Und die alte Eidgenossenschaft, die entwickelte sich auch zu einem Gegenmodell zur absolutistisch geprägten europäischen Herrschaftsordnung. Also die Schweiz ging da durchaus, man kann das so sagen, einen Sonderweg. Im Zitat von Karlen heißt es noch feierliches Zeremoniell. Das möchte ich nicht unterschlagen. Das Christentum hatte immer eine wichtige Bedeutung. Das ist dieses feierliche Zeremoniell. Das begeht man ja auch noch im Kanton Glarus hier. Es ist etwas weniger feierlich vielleicht wie im Kanton Appenzell-Innerrhoden. Aber das wird ja immer noch hier gemacht. Und die Eidesleistung natürlich, die sehr wichtig ist. Das heißt am Anfang, man beginnt dann die Landsgemeinde und nimmt diese Eidesleistung vor. Jetzt diese Karte, das können Sie natürlich nicht so gut erkennen. Ich wollte Ihnen das einfach aufzeigen. Alte Eidgenossenschaft, was heißt das? Es ist eine sehr komplexe Struktur. Vollberechtigte Orte, es gibt Zugewandte, es gibt gemeine Herrschaften etc. Sie finden hier Glarus, wie Sie sehen, gehört natürlich eben hier jetzt zu den Länderorten. Und ist natürlich auch ein vollberechtigter Ort an der Tagsatzung. Zur Geschichte der Landsgemeinde. Im 13., 14. Jahrhundert entwickelte sich die Landsgemeinde vor allem in den Innerschweizer Länderorten aus den sogenannten Landtagen. Das ist die Versammlung der Gerichtsgemeinden. Übrigens, das Stimmrechtsalter war dort teilweise 14 Jahre oder auch 16 Jahre, wie wir das jetzt auch wieder haben im Kanton Glarus. Wichtig war dann, dass es eine politische Selbstständigkeit eben gab nach dem Zerfall der Reichsvogteien. Wir haben nun anstelle eines Reichsvogts den Landammann, wir haben aber auch die Entwicklung eines Rates und eines Gerichtes. Das entwickelt sich aber teilweise sehr unterschiedlich in den Länderorten. Die Gerichtsgenossen, die werden in den Quellen auch ehr- und wehrfähige Landleute genannt. Und jetzt, wichtig ist eben, die trafen sich zu Gerichtsverhandlungen und vor und nach den Gerichtsverhandlungen diskutierten sie auch über wirtschaftliche und politische Fragen. Und so entwickelte sich, so nimmt man das an, dann immer eine klarere Institution, eben wie die Landsgemeinde. Wichtig ist die Dauerhaftigkeit. Das heißt, sie haben auch in anderen Gegenden Europas haben sie solche Landsgemeinden. Und sie haben solche Ansätze, aber oft geht das dann wieder verloren, geht unter, wird aufgelöst, wird unterdrückt. Und wir haben da doch von den Länderorten her eine Dauerhaftigkeit und die Tatsache, das ist dann eben wichtig für die Landsgemeinde, dass sich mit der Zeit aus der ursprünglich richterlichen Behörde, Gerichtsgemeinden, eine gesetzgeberische, verwaltende und Wahlbehörde entwickelte. Wirklich am Schluss dann eben eine souveräne Gewalt und das im Gegensatz zu den Städteorten. Unter dem Einfluss der Urschweiz hat sich, wie gesagt, jetzt diese Landsgemeinde entwickelt. Uri 1231, dann Schwyz 1294, Unterwalden, dann Ob- und Nidwalden ab 1309, dann eben auch Zug 1376, Glarus 1387 und Appenzell 1403. Wir haben weitere Landsgemeinden, die sich Landsgemeinden nennen, die haben einfach innere Autonomie, sind aber nicht quasi, haben nicht eine souveräne Gewalt. Zum Beispiel die Talschaft Entlebuch. Dort war die Stadt Luzern vor allem bestimmend. Die Talschaft Entlebuch hatte nicht die Freiheiten wie zum Beispiel dann im Kanton Glarus. Sie sehen hier, ich hoffe, Sie können es einigermaßen erkennen, den alten Landsgemeindeplatz von Schwyz. Das ist der Ring zu Ibach. In diesem Ring finden jedes Jahr immer noch Versammlungen statt, und zwar, vielleicht können Sie es erkennen, von der Oberallmend-Korporation, das ist die größte Genossenschaft in der Schweiz, und im 3. Oktober, also jetzt dann bald, 3. Oktober jedes Jahres, am Sonntag, findet diese Versammlung hier statt. Die Landsgemeinden, es gibt dann hier eben jährlich stattfindende Versammlungen mit der Zeit. Das bekommt eine Regelmäßigkeit. Der Verfassung nach ist das die oberste Gewalt, die Landsgemeinde. Auch nicht ganz unproblematisch natürlich. Wir haben diese souveränen Orte, die ich genannt habe, aber keine Gewaltenteilung. Das folgt natürlich dann erst mit der europäischen Aufklärung im 18. Jahrhundert mit dem modernen Naturrecht. Was wir aber haben, ist eine Widerstandstradition. Ich meine, es waren Menschen, die diese Landsgemeinde ja ausmachten. Es gab natürlich Einzelne, die wollten mehr Macht, die haben das ausgenutzt, die haben ihr Geld ins Spiel gebracht und, und. Man kann aber immer wieder, das hat Fabian Brändle, ein Kollege von mir, eben sehr gut nachgezeigt in seiner Doktorarbeit, es gab immer wieder Landsgemeindekonflikte und es gab immer wieder Widerstand dann gegen solche, die jetzt da mehr Macht wollten. Also es gab immer wieder Bewegungen, dass man wusste, was man hat das verteidigt, und ich finde das noch wichtig, wenn man die Widerstände, die Aufstände studiert in der alten Eidgenossenschaft, das hat immer wieder auch mit Landsgemeindekonflikten zu tun. Die politische Führung, die lag im 13. und 14. Jahrhundert bei adeligen und ministerialadeligen Familien. Daneben gab es eine bäuerliche Führungsschicht, vor allem in Schwyz. Im Verlauf des 14. und 15. Jahrhunderts werden Adel und Ministerialadel gestürzt und abgelöst. Parallel haben wir dazu eine Entfeudalisierung des Bodens und der Kirche zugunsten der Bauern und Kirchgenossen, wie sie dann genannt werden. Nun ist es aber so, dass durchaus teilweise Großbauern sowie Häupterfamilien die Führung übernehmen. Diese Häupterfamilien, sie sind engagiert im Solddienst, die haben Kapital und Grundbesitz. Das ist jetzt eben das Problem, das ich vorher angesprochen habe. Die haben mehr Geld, setzen dieses Geld ein dann für die Wahlen. Oder sie sind in Industrie- und Handelsgeschäfte involviert, wie zum Beispiel Appenzell und auch Glarus. Es waren immer wieder profilierte Einzelpersonen. Es gab aber immer wieder Konflikte. Und diese Missbräuche wurden bekämpft. Also die Landsgemeinde, es wäre mal ein Artikel wert, dem nachzugehen, wie hat die Landsgemeinde den Missbrauch bekämpft. Nicht, dass man einfach aufzählt, ja, es gab immer wieder Missbräuche, sondern es gab ja die Gegenbewegung, zum Beispiel Ämterkauf oder dann, dass man die Wählerstimmen einfach kauft etc. Das hat man teilweise bekämpft, auch erfolgreich, nicht immer. Wichtig war die soziale Durchlässigkeit, das heißt die Möglichkeit in diesen Länderorten, dass sie eben in wichtige Ämter aufsteigen konnten. Ein Patriziat wurde verhindert, auch wenn es diese Häupterfamilien gab. Patriziat wurde verhindert, wie wir das zum Beispiel im Kanton Luzern haben. Kanton Luzern, dort haben wir dann Familien, die sich immer mehr abschließen. Es gibt eine Art Aristokratisierung und die teilen dann diese Ämter auf. Oder? Und das haben wir eben in diesen Länderorten nicht. Nun zum Kanton Glarus. Speziell die Ursprünge der Landsgemeinde in diesem Kanton. Es ist, einiges habe ich jetzt schon gesagt, im Hoch- und Spätmittelalter, ca. 10. bis 14. Jahrhundert, ist es so, dass der größere Teil der Güter im Tal und in den Bergen von freien Bauern bewirtschaftet wird. Frei habe ich in Anführungszeichen gesetzt. Dieser Freiheitsbegriff ist natürlich ein anderer als derjenige, den wir heute kennen. Die Bauern waren trotzdem abhängig, oder? Ich kann das hier nur andeuten, die Bedeutung des Klosters Säckingen und dann später auch Habsburg. Rolf Kamm hat ein sehr interessantes, wichtiges Buch geschrieben über die Entstehung des Landes Glarus und er schreibt dann auch über die Kommunalisierung. Also die Entstehung des Landes im Spätmittelalter, der immer wirksamer werdenden Herrschaft Habsburg standen frühe kommunale Formen gegenüber. Und Rolf Kamm zeigt sehr differenziert auf, dass es nicht einfach ein Gegeneinander gab, sondern es war teilweise eben auch ein Miteinander. Also da sind die Habsburger und da sind jetzt da ist die Landsgemeinde etc. Sondern gerade die Kommunalisierung geht auch auf habsburgische Initiativen zurück. Es war also ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Wir finden aber Geschworene, 1240 eben, Bedeutung der Gerichte. Es gibt ein eigenes Siegel ab 1282. Es gibt einen Rat der 30 ab 1289. Und eben in diesem Zusammenhang dann auch die Ausbildung genossenschaftlicher Verbände. Man nennt sie dann im Glarus Tagmen. Die Herrschaft war immer wieder absent. Also es war nicht immer so, dass die Herrschaft eine große Präsenz hatte. Deshalb war es auch möglich, dass die Landleute ab dem 13. Jahrhundert, das sagen uns die Quellen, als Handelnde auftreten. Dann haben wir diese bekannte Geschichte, 1351, die Waldstädte und Zürich erobern, das habsburgische Glarus. Es gibt ein Bündnis, 1352, Glarus ist aber nicht gleichberechtigt, sondern gilt eigentlich als Protektorat. Es ist dann aber so, dass Glarus in den nächsten Jahrzehnten eigentlich souveräner werden möchte. Wir haben dann 1387, das Jahr habe ich schon genannt, die erste ausführlich dokumentierte Landsgemeinde. Ursprung, so nimmt man an, waren auch wiederum Gerichte. Die Glaner geben sich eigene Satzungen. Es folgt die Schlacht bei Nevels und die Befreiung von der habsburgischen Herrschaft. Einige Jahre später, 1393, der Sempacher Brief. Das war noch keine Verfassung, aber der Glarus war gleichberechtigt neben den anderen Mitgliedern. Oder es gab ja verschiedene Verträge, Bündnisse, es war ein Bündnisgeflecht, aber der Kanton Glarus erreicht dann eben auch 1415 die sogenannte Reichsfreiheit. Die Eidgenossenschaft ist ja immer noch Teil des Deutschen Reiches bis 1648 und es folgt die endgültige Loslösung vom Kloster Säckingen. Die Reformation folgt mit Zwingli. Zwingli hat eine wichtige Bedeutung und wir haben mit der Reformation einen konfessionell gespaltenen Glarus. In diesem Zusammenhang sind die 6 Landesverträge wichtig, zwischen 1532 und 1757. Diese Abmachungen wurden zwischen den Konfessionen ausgehandelt. Das heißt, es gab eine Zusammenarbeit zwischen den Reformierten und Katholiken. Es gab dann ab 1623 ja, konfessionelle Sondergemeinden. Der Kanton Glarus hatte dann bis 1836 3 Landsgemeinden, eine reformierte, eine katholische und eine Gesamtlandsgemeinde. Diese Zusammenarbeit bewirkte eben, dass der Kanton zusammenhielt. Anders im Kanton Appenzell, dort haben sie dann die Kantonstrennung, also Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden. Das passierte im Kanton Glarus nicht. Ich habe hier auch eine zeitgenössische Karte von Norden her gesehen. Also wir sind jetzt hier in Elm, Senftal, das ist das Linntal. Und der grüne Teil hier ist der katholische Landesteil, damit Sie so ein bisschen eine Vorstellung haben. Es folgt die Helvetik. Der Kanton Glarus wird dazugeschlagen zum Kanton Lind. Er will das eigentlich nicht. Die Landsgemeinde wird abgeschafft. Es ist ja so, dass Frankreich die Schweiz besetzt und dann der Schweiz eine zentralistische Verfassung gibt, die helvetische Verfassung. In diesem Zusammenhang gibt es eine interessante Quelle. Die Landsgemeinde, Orte und auch Glarus schreiben eine Note an das französische Direktorium. Und die sagen in dieser Note, lasst uns unsere Landsgemeinde, wir haben die Freiheit ja schon, ihr strebt sie an, ihr habt die französische Revolution gemacht und wir haben diese Freiheit ja schon, ihr müsst sie uns nicht wegnehmen. Und dann, gut, das geht dann ein bisschen weit, die Landsgemeindeorte versteigen sich dann in die Behauptung, ja, die französische Revolution habe es nur gegeben, überhaupt nur gegeben wegen den Landsgemeindeorten, weil Frankreich sich da ein Vorbild genommen hat. Also das geht jetzt ein bisschen zu weit, aber interessant ist auch wieder der Freiheitsbegriff, müsste man natürlich hier diskutieren, aber es ist sehr interessant, oder, dass jetzt hier die Landsgemeindeorte sich eben nicht von oben vorschreiben lassen wollen, es nützte aber dann nichts. Man hat dann trotzdem eben diese helvetische Verfassung implementiert. Schlimm ist natürlich für das Glanerland, es wird zum Kriegsschauplatz, Bedeutung von General Suvorov, das hat Frau Landermann auch schon erwähnt, wir sind ja da sehr nahe beim Suvorov-Weg und das Suvorov-Haus, wir haben jetzt das Privileg, dass wir dort, das ist ja das Haus heute von Kaspar Riener, wir haben das Privileg, dass wir dort jetzt nächtigen können einmal mehr. Es ist ein schönes Wohnhaus, also auch ein Landammann, auch ein Landvogt lebte mal dort. Und eben dieser russische General Suvorov, der verbrachte dort eine Nacht, als er hier auf dem Rückzug war und geht dann weiter über den verschneiten Panikser Pass. Kaspar Riener hat das Suvorov-Haus gerettet, muss man sagen. Das wird er natürlich dann gerne hören. Das werde ich ihm natürlich dann auch sagen. Ich habe ihn erwähnt und sein Haus. Er hat es nämlich 1970, 71 restauriert und es steht heute unter Schutz von Bund und Kanton. Das ist es. Sie werden es sehen, wenn Sie rausgehen und ein bisschen Richtung Kirche spazieren, sieht man es rechter Hand. Wir haben 1803 die Rückkehr zur alten Ordnung. Mit Landsgemeinden, die werden wieder eingeführt. Und dann ergibt sich eben auch eine interessante Entwicklung der Landsgemeinde, zum Beispiel im Kanton Glarus bis 1836, dass man eben das moderne Naturrecht dann wirklich integriert. Das hat man vorher nicht gemacht. Es gibt hier jetzt mit der Mediation, also Napoleon macht das ja, diese Mediationsverfassung, Mediationsakte, er gibt den einzelnen Kantonen dann eine Verfassung und der Kanton Glarus entwickelt das dann aber weiter bis 1836, 37. Napoleon ist bereits verschwunden von der historischen Bildfläche. Es gibt die neue Verfassung dann, die revolutionär eigentlich ist für den Kanton Glarus. Man hebt die Landesverträge auf. Ein Problem ist aber, sind jetzt auch neuere Forschungen, gab es dazu, dass man den katholischen Landesteil entmachtet. Also das war dann nichts mehr mit Zusammenarbeit, sondern man geht dann über diesen katholischen Landesteil hinweg und versucht dann später wieder zu versöhnen, damit man doch hier den Kanton zusammenhalten kann. Es gelingt auch, aber es kommt dann auch zu Konflikten. Diese Verfassung, wie gesagt, implementiert die Grundlage des modernen Naturrechts. Das heißt dann konkret Rechtsgleichheit, individuelle Freiheitsrechte, war vorher eben nicht der Fall. Es war mehr eine kollektive Freiheit. Gewaltenteilung wird jetzt eingeführt. Und die Landsgemeinde bleibt aber oberstes politisches Organ. Es gibt dann dieses berühmte Zitat von Ludwig Snell, das ist ein politischer Flüchtling aus Deutschland. Er sagt, das Land Glarus habe, Zitat, die vollkommenste aller schweizerischen Demokratien. Zitat Ende. Snell betont vor allem die Volkssouveränität. Snell hatte eine sehr wichtige Bedeutung für die schweizerische Regeneration. Der Kanton Glarus wird dann im Bundesstaat 1848 integriert. Die Schweiz ist die einzige Republik in Europa. Rundherum haben wir gekrönte Häupter. Es ist quasi ein Meer von Monarchien umgibt die Schweiz und die Schweiz hat da durchaus natürlich eine gewisse Vorreiterrolle auch. Auch was natürlich die Demokratie anbelangt und später dann die Entwicklung der direkten Demokratie. Auch wenn jetzt wahrscheinlich Referate, die danach mitkommen, auch zu den demokratischen und sozialen Errungenschaften etwas sagen, fasse ich die mal jetzt kurz zusammen, weil es ist wirklich sehr bedeutend, gerade was der Kanton Glarus hier leistet. Wir haben zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Industrialisierung in der Schweiz. Damit hängt die soziale Frage zusammen. Es gab erste Versuche, die Fabrikarbeit zu regulieren. Und zum Beispiel die Kinderarbeit. Also 1864 ist es dann schlussendlich die Landsgemeinde des Kantons Glarus, die das erste Fabrikgesetz durchsetzt in der Schweiz. Es ist auch das erste Fabrikgesetz in Europa. Das heißt, und interessant ist hier, der Entwurf wurde von Johann Jakob Blumer gemacht, den habe ich erwähnt am Anfang, derjenige, der diese Monographie verfasst hat. Das bedeutete, das erste Fabrikgesetz, 12-Stunden-Tag, Verbot der Nachtarbeit, Mutterschaftsurlaub, später folgten weitere Meilensteine in der Sozialgesetzgebung. Kanton Glarus ging hier voran. Also Gewerbegesetz, Alters- und Invalidenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Das alles hat auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung natürlich zu tun. Aber ich finde doch es bedeutsam, dass die Landsgemeinde dann diese Entscheide fällte. Eben diese progressiven Entscheide, wie Sie auch gesagt haben, Frau Landamann. Der Kanton Glarus nimmt hier eine Pionierrolle ein. Und das ist nur möglich, wie August Rohr im historischen Lexikon der Schweiz ausführt, Zitat, dank der gefestigten direkten Demokratie in der Form der Landsgemeinde. Zitat Ende. Oder die Fragen konnte man dann auch diskutieren, man konnte einen Änderungsantrag einbringen etc. Es folgt dann 1878 das Eidgenössische Fabrikgesetz und interessant finde ich da, der zuständige Bundesrat war Joachim Heer, ein Glarner. Der hat das dann umsetzen müssen. Leider ist er der bisher einzige Glarner, der im Bundesrat saß. Frau Landamann, ich weiß nicht, vielleicht, wir werden ja sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Aber jetzt hier noch ein Stimmungsbild. Das ist natürlich jetzt eine moderne Landsgemeinde hier in Glarus. Gut, wichtig sind jetzt auch die Impulse für die direkte Demokratie in der Schweiz. Also ich sehe es als Historiker so, Stand heute, aufgrund meiner Forschungen, dass die Landsgemeinde schon einen allgemeinen Vorbildcharakter hatte. Wieso? Sie diente eben Aufständischen und Oppositionellen in diversen Konflikten der alten Eidgenossenschaft bereits und ab 1798 dann noch mehr, noch stärker als demokratisches Modell. Was auch immer man unter Landsgemeinde dann verstanden hat, oder müsste man ja dann auch sich fragen, aber dieses demokratische Modell war da. Vorbild und Modell. Ich habe nur einzelne Beispiele herausgenommen. 1401 bis 1429, die Appenzeller Kriege. Als Resultat führt der Kanton Appenzell die Landsgemeinde ein. 1403 und dann wird das eben verteidigt. 1653, der Schweizerische Bauernkrieg. Der Auslöser war das Entlebuch. Ich habe das Entlebuch schon erwähnt. Die kannten bereits eine Landsgemeinde. Und man hat eine Landsgemeinde beim Heiligkreuz gemacht. Das war wie so eine Art Ausgangspunkt. Nachher schlossen sich weitere Täler an. Das Emmental schloss sich an und auch weitere Gebiete der Schweiz. Das war ein Aufstand, wie man ihn kaum so erlebt hat im übrigen Europa. Also da hat der Bauernkrieg, er wurde dann zwar niedergeschlagen, aber er hat Folgen gezeitigt, dass bei uns dann der Adel oder der einheimische Adel oder die Patrizier nicht mehr so hart reagierten auf Forderungen, dann, die eben von unten kamen. 1798, vor der Implementierung der helvetischen Verfassung, also zwischen Januar und April, konstituieren sich eine Reihe von ehemaligen Untertanengebieten als Landsgemeindeorte. Namentlich das Toggenburg, die March, Werdenberg, notabene eine Vogtei des Kantons Glarus, Thurgau, Rheintal, Uznach, Gaster und Sargans. Zeitgenössische Quellen reden von einem allgemeinen Landsgemeindefieber, das um sich gegriffen habe. Noch verstärkter findet jetzt die Landsgemeinde war die Landsgemeinde das Vorbild ab 1830 im Rahmen der schweizerischen Regeneration. Sie haben hier, ja, das ist jetzt wahrscheinlich zu dunkel, es ist eine zeitgenössische Darstellung der Volksversammlung zu Uster im Kanton Zürich. Wir haben sogenannte Volkstage 1830-31 in diversen Kantonen, unter anderem in Zürich. Und diese Volksversammlungen, die werden von den Zeitgenossen als Landsgemeinden bezeichnet. Das heißt, da nimmt man auch wieder das Vorbild der Landsgemeinde und versucht hier gegenüber der Herrschaft eben gewisse Forderungen einzubringen und dann auch durchzusetzen. Was dann ja folgte, das ist eben interessant, das war, dass wir 1831 führen 11 Kantone der damaligen 22 Kantone der Schweiz, 11 Kantone führen eine repräsentative Demokratie ein. Die haben eine Verfassung, darüber wird abgestimmt. Das heißt, die Hälfte der Schweizer Kantone macht diesen revolutionären Schritt und die übrigen Kantone folgen dann auch. Und wir haben vor allem dann auch auf kantonaler Ebene die ersten direkt demokratischen Volksrechte, ich werde später in der These dann darauf zu sprechen kommen, direkt demokratische Volksrechte, die eben dann eingeführt werden auf kantonaler Ebene und da nehmen sich dann andere Kantone auch ein Vorbild. Wir haben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch die Einführung direkt demokratischer Volksrechte auf Bundesebene. Bei der revidierten Bundesverfassung von 1874 ist das das Referendum, das fakultative Referendum. Und wir haben hier eine Verschmelzung der liberal-repräsentativen Demokratie, Bundesverfassung 1848, mit der Versammlungsdemokratie, das ist jetzt wichtig, die sich auf das historische Beispiel der Landsgemeinde berief. Das sagen uns auch diverse Quellen. Nun, bevor ich zu den Thesen komme, noch ein paar Worte zu dieser Gemeindestrukturreform, zur Entwicklung der Landsgemeinde Glarus, ganz aktuell. Da muss man ein bisschen zurückgehen. 1887 gab es im Kanton Glarus eine neue Kantonsverfassung und es gab damals die Bildung von Ortsgemeinden. Also auch Niedergelassene hatten dann die vollen politischen Rechte. Neben den Tagwenschul-, Armen- und Kirchgemeinden hat man also diese Ortsgemeinden nun auch noch gehabt. Es war also eine historisch gewachsene Vielfalt. Recht komplexe Struktur. Jetzt die Landsgemeinde 2006, das hat ja Frau Landermann auch erwähnt, die hat ja dann den Beschluss gefasst, dass aus dem Kanton Glarus 3 Einheitsgemeinden werden sollen. Glarus Nord, Glarus, Glarus Süd. Das stand dann unter dem Motto Glarus 2011, 3 starke Gemeinden, ein wettbewerbsfähiger Kanton. Das wurde als Pionierprojekt dann auch gesehen in der Schweiz von einigen. Wir haben dann ab dem 1. Januar 2011 jetzt also diese 3 Einheitsgemeinden. Das ist also bald 10 Jahre jetzt her. Vorher waren es 25 Ortsgemeinden, 18 Schulgemeinden, 16 Fürsorgegemeinden, 9 Tagwen, die man eben dann jetzt in diesen Einheitsgemeinden zusammengefasst hat. Ich sehe darin durchaus auch einen Demokratieabbau. Wieso? Es gibt eine Untersuchung des Zentrums für Demokratie in Aarau und dort werden die Fusionen durchaus auch, Gemeindefusionen durchaus auch kritisch gesehen. Es wird geredet vom Fusionsschock. Diese Studie, die ich anspreche, die hat eine Großfusion auch genauer untersucht im Kanton Tessin. Gut, es hatte nicht dieses Ausmaß jetzt im Kanton Glarus, aber es war also auch eine große Fusion. Dort hat man einfach festgestellt, Fusionsschock, die Leute machen nachher nicht mehr mit. Sie sind politisch nicht mehr so aktiv. Es gibt noch Versammlungen, die Leute gehen aber nicht mehr hin. Es ist einfach nicht mehr dieses Mitgestalten und Mitbestimmen, wie das vorher eben der Fall war. Mich würde das interessieren. Ich habe mit einigen Glarnerinnen und Glarnern schon darüber gesprochen. Ich habe unterschiedliche Stellungnahmen gehört. Mich würde das interessieren, vielleicht mal so eine Untersuchung zu machen. Wie sieht das heute aus? Weil ich finde, das Fundament sind ja autonome, starke Gemeinden. Also diese gemeindlich-genossenschaftliche Basis finde ich zentral. Das zeigt die Geschichte der Schweiz und eben nicht Regionen als bloße Verwaltungseinheiten. Aber wie gesagt, ist ein Diskussionspunkt natürlich, das müsste man jetzt genauer auch noch untersuchen, ist das 10 Jahre nach der Einführung dieser 3 Einheitsgemeinden. Ich komme zum Schluss. 3 Thesen. These 1. Ohne die Tradition und Kultur der Landsgemeinde hätte sich die direkte Demokratie in der Schweiz auf kantonaler und später auf Bundesebene nicht entwickeln können. Die alte Eidgenossenschaft 1291 bis 1798 stellt in dieser Hinsicht bezüglich der Geschichte der Demokratie ein Laboratorium für die Moderne dar. Zweitens, die Institution der Landsgemeinde, auch die Glarnerische, bildet den Bezugspunkt für die ländlichen Volksbewegungen des 19. Jahrhunderts, welche die direkte Demokratie in die ganzen Kantonen durchsetzen. Also man sprach damals vom Veto, das ist Vorläufer des fakultativen Referendums und auch dem allgemeinen Referendum. Drittens, die Landsgemeinde Glarus im Speziellen spielt ab 1798 und besonders für die schweizerische Regeneration ab 1830 eine zentrale Rolle. So führt der Kanton St. Gallen in der Kantonsverfassung von 1831 erstmals in der Schweiz das Veto ein. Das ist der Vorläufer des fakultativen Referendums, wie gesagt. Dabei wirkt der Nachbarschaftskanton Glarus mit seiner Landsgemeinde nebst den beiden Appenzell als Vorbild. Es gibt eine interessante Quelle dazu, die Verhandlungen des Verfassungsrates im Kanton St. Gallen. Und dort findet man immer wieder diese Bezüge. Es wird dann auch von einer Gruppierung gesprochen im Kanton St. Gallen. Sanzgemeindler werden die genannt. Und das ist also sehr interessant zu sehen, wie da diese Vorbildsfunktion durchaus da war. Es folgten dann nachher weitere Kantone, also neben dem Kanton Glarus. Das ist ja dann ein bisschen mein Thema auch mit den weiteren Tagungen, dass ich das anschauen möchte. Neben dem Kanton St. Gallen folgte dann Basel-Land und dann Luzern und dann die weiteren Kantone. Und die führten dann eben diese direktdemokratischen Instrumente ein. Wohin geht die Landsgemeinde im Kanton Glarus? Das wäre eine Frage, die wir dann in der Diskussion vielleicht am Nachmittag diskutieren könnten. Vorerst bedanke ich mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und ich schließe damit mein Referat. Danke.